SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Judith Bühler, hallo. Frieden in der Ukraine. Gibt es dafür überhaupt noch Hoffnung? Immerhin dauert der russische Angriffskrieg jetzt schon mehr als 3 Jahre. Ein Ende ist nicht in Sicht. Heute soll es trotzdem oder vielleicht auch deshalb darum gehen, wie Frieden für die Ukraine erreicht werden kann. Und zwar in Washington. Im Weißen Haus empfängt US-Präsident Trump zunächst den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Danach gibt es eine Runde mit europäischen Staats- und Regierungschefs und Vertretern von EU und NATO. Auch Kanzler Merz nimmt teil. Doch vorab klang es wenig optimistisch. Dagmar Pepping.
Die Bundesregierung dämpft vor dem Beginn der Gespräche in Washington die Erwartungen, dass es zu schnellen Fortschritten hin zu einer Friedenslösung kommen wird. Die Ukraine brauche robuste Sicherheitsgarantien, auf die sie sich verlassen könne, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Meyer in Berlin. Sicherheitsgarantien als Grundlage jedweder Friedensgespräche. Wie diese Garantien konkret aussehen können, das seien hochkomplexe Fragen und bedürfe intensiver Abstimmung mit den Amerikanern, unterstrich der Regierungssprecher. Außenminister Wadefuhl erklärte bei einem Besuch in Japan, man stehe am Anfang eines schwierigen Prozesses. Es gehe jetzt darum, Kernpunkte für die Ukraine zu klären und an ihrer Seite zu stehen. Wichtig sei, dass nicht von vornherein schon rechtlich verbindliche Verzichte getätigt würden von der Ukraine, sondern dass die jetzige Kontaktlinie der Ausgangspunkt sei und dass dann auf Augenhöhe miteinander verhandelt werden könne, so Wadefuhl.
Eigentlich hatten sie mit einer Einreise nach Deutschland gerechnet. Menschen aus Afghanistan, die Deutschland aus humanitären Gründen aufnehmen wollte und die aktuell in Pakistan genau darauf warten. Doch jetzt wurde bekannt, Pakistan hat deutlich mehr Menschen mit deutschen Aufnahmezusagen nach Afghanistan abgeschoben als bislang bekannt. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
Rund 450 Afghaninnen und Afghanen aus den deutschen Aufnahmeprogrammen sind zuletzt in Pakistan festgenommen worden. Das erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Rund 245 von ihnen konnten im Laufe des Wochenendes die Abschiebelager wieder verlassen. 211 von ihnen seien allerdings von Pakistan aus nach Afghanistan abgeschoben worden. Der Sprecher des Auswärtigen Amts sagte, ein Dienstleister habe für die Abgeschobenen eine Unterbringung organisiert. Und er erklärte, man sei im Kontakt mit Pakistan, um diesen Menschen wieder eine Einreise zu ermöglichen. In Pakistan warten mehr als 2000 Menschen, die Deutschland aus humanitären Gründen aufnehmen wollte. Es handelt sich dabei unter anderem um Frauenrechtlerinnen, Anwälte und ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr. Im Rahmen verschiedener Programme für gefährdete Afghaninnen und Afghanen haben sie in den vergangenen Jahren die Zusage erhalten, dass sie nach Deutschland einreisen dürfen. Bislang haben sie allerdings keine Visa erhalten.
Zu wenig Rente oder zu wenig Lohn. Wenn das Geld nicht zum Überleben reicht, hilft der Staat. Das ist die Idee hinter den Sozialsystemen. Die Ausgaben für Sozialhilfe in Deutschland sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Um fast 15% auf rund 20 Milliarden Euro. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Demnach betraf der Anstieg alle Bereiche der Sozialhilfe. Aus Berlin berichtet Lissy Kaufmann.
Der größte Teil der Sozialausgaben ist im vergangenen Jahr an diejenigen gegangen, denen die Rente nicht reicht oder die wegen einer Krankheit oder einer Behinderung nicht oder nur eingeschränkt arbeiten können. Für sie hat der Staat 11,4 Milliarden Euro ausgegeben, ein Anstieg um mehr als 13%. Stark angestiegen sind auch die Ausgaben für Hilfe zur Pflege, also etwa für die Unterbringung im Pflegeheim, für Hilfsmittel oder auch die ambulante Pflege. Hier sind die Ausgaben um fast 18% gestiegen, auf gut 5 Milliarden Euro. Der Hauptgrund für den Anstieg ist laut Bundesarbeitsministerium, dass die Regelbedarfe zum 1. Januar 2024 erhöht wurden. Den Anstieg bei den Ausgaben der Hilfe zur Pflege begründet das Ministerium mit wachsenden Personal- und Lebenshaltungskosten. Separat berechnet werden die Kosten für die sogenannte Eingliederungshilfe. Damit werden Menschen mit einer Behinderung unterstützt, damit sie ein selbstbestimmtes Leben führen können, also zum Beispiel zur Schule oder zur Arbeit gehen können. Die Ausgaben dafür sind laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr um fast 13% auf rund 29 Milliarden Euro gestiegen.
Um fehlendes Geld geht es auch dem Bundesrechnungshof. Angesichts der finanziellen Misere bei den gesetzlichen Krankenkassen verlangt er, dass diese ihre Ausgaben kürzen, beispielsweise für Arzneimittel. Derzeit gibt es pro Jahr eine Lücke von 6 bis 8 Milliarden Euro zwischen Einnahmen und Ausgaben, heißt es.
Fokus Südwest.
Hausaufgaben gemacht, aber nicht hundertprozentig verstanden. Und bevor man in der nächsten Schulstunde beim Lehrer nachfragen kann, packt der schon kommentarlos einen unangekündigten Test dazu aus. Ist mir tatsächlich mal so zu meiner Schulzeit passiert. In Rheinland-Pfalz soll das nicht mehr vorkommen. Zum Start des neuen Schuljahrs kündigte Bildungsminister Teuber an, dass es an rheinland-pfälzischen Schulen jetzt keine unangekündigten Hausaufgabenüberprüfungen mehr geben soll. Dies sei der Startpunkt für mehrere Veränderungen.
Wir wollen mit diesem Schuljahr beginnen, Lern- und Prüfungskultur weiter zu verändern in Rheinland-Pfalz. Das heißt, an der einen oder anderen Stelle haben wir schon in Grundschulen Klassenarbeiten reduziert. Daraus sehen wir sehr viel positive Erfolge, weil Zeit für Beziehungsarbeit, für individuelle Entwicklung da ist. Und wir wollen das auch auf weiterführende Schulen übertragen und andere Prüfungsformate weiter etablieren, die sich an vielen Schulen in Rheinland-Pfalz auch schon etabliert haben.
Der SPD-Politiker sagte, dass mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen nicht gern in die Schule gehen, hänge auch mit der Angst vor Prüfungen zusammen. Teuber sagte außerdem, sein Ministerium werde in Kürze einen Orientierungsrahmen zur Nutzung von Smartphones an Schulen vorlegen. Ein generelles Handyverbot an Schulen, wie es in Hessen seit heute gilt, lehnt er aber weiter ab. Für viele ist sie gedanklich inzwischen ganz weit weg, die Corona-Pandemie. Doch es gibt Menschen, die auch Jahre danach mit den Folgen zu kämpfen haben. Menschen, die zum Beispiel an Long- oder Post-Covid erkrankt sind. In der Koblenzer Long-Covid-Ambulanz werden derzeit etwa 1300 solcher Patientinnen und Patienten aus ganz Deutschland behandelt. Eine Post-Covid-Erkrankung sei sehr belastend, sagte die Leiterin der Ambulanz, Dr. Astrid Weber. Einige Patienten würden sogar nach Sterbehilfe fragen. Weber fordert deshalb mehr Unterstützung für die Betroffenen.
Was schon sehr hilfreich wäre für die Patienten, wäre eine psychosoziale Unterstützung, weil sie haben extrem viel sozialrechtliche Probleme. Die sind in der Regel nicht arbeitsfähig. Dann geht der ganze Kampf los mit den Kostenträgern, Krankenkassen, Krankengeld, ob eine Reha möglich ist, Berentung, dann auch die privaten Renten, Grad der Behinderung, Pflegegrad. Das ist eine ganze Palette an Anforderungen, die die Patienten in der Regel nicht alleine stemmen können.
So Dr. Astrid Weber von der Koblenzer Long-Covid-Ambulanz. Mit Hightech gegen Kormorane heißt es ab kommendem Jahr am Bodensee. Dann soll nämlich ein Test mit Drohnen starten. Die großen Vögel gelten als Fischräuber und haben sich in der Vergangenheit schnell vermehrt. Deshalb haben die Drohnen es ab 2026 auf die Eier der Kormorane abgesehen. Karin Wehrheim.
Angekündigt hatten die Ministerien für Umwelt und Landwirtschaft das bereits in diesem Frühjahr. Jetzt bestätigten sie, dass ein Probeflug erfolgreich verlaufen sei. Die Arbeitsdrohne habe einen langen Arm, mit dem sie Kormorannester in Baumkronen erreichen kann. Ab Anfang kommenden Jahres soll sie in einer Brutkolonie am Bodensee Eier der schwarzen Vögel mit Öl besprühen. Dadurch gäbe es keinen Nachwuchs. Laut der Landesanstalt für Umwelt hat sich die Zahl der Kormorane am baden-württembergischen Bodensee innerhalb von 4 Jahren mehr als verdoppelt.
Der Deutsche Preis für Denkmalschutz geht in diesem Jahr an Ingrid Gierbach vom Deutschen Dampflok- und Modelleisenbahnmuseum in Tuttlingen. Das hat das baden-württembergische Bauministerium mitgeteilt. Iris Volk.
Seit über 30 Jahren setzt sich Gierbach für das Museum im ehemaligen Bahnbetriebswerk Tuttlingen ein. Zu sehen sind dort unter anderem historische Loks, Wagen und Anlagen des Bahnbetriebswerks. Laut Ministerium hat Gierbach das Betriebswerk auch mit eigenen Mitteln vor dem Verfall gerettet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bauministerin Razavi von der CDU würdigte Gierbachs Einsatz als wichtigen Beitrag für die Denkmallandschaft im Land.
Und dann war da noch.
Ich erinnere mich noch, als das Alkoholverkaufsverbot ab 22 Uhr in Baden-Württemberg kam. Große Diskussion damals. Die Idee war unter anderem, dass es weniger Lärm oder auch Schlägereien geben sollte. Das Verbot wurde später wieder gekippt, aber solche Regelungen gibt es noch in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Bayern. In der Landeshauptstadt München, genauer im Univiertel, sorgt jetzt aber ein weiteres kurioses Verbot für Aufsehen. Nach 20 Uhr dürfen 5 Kioske mit längeren Öffnungszeiten keine Chips mehr verkaufen. Ab 22 Uhr auch kein Flaschenbier, wie die dpa berichtet. Ein solches Verbot sei nicht neu, heißt es vom Kreisverwaltungsreferat. Die betreffenden Kioske seien nur noch mal daran erinnert worden. Der Grund? Anwohner hatten sich über Lärm und Müll im beliebten Ausgehviertel rund um die Ludwig-Maximilians-Universität beschwert. Heißt also, wer trotzdem abends Chips snacken will, sollte das Knabberzeug schon vorher kaufen.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.